Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Noch immer sitzen die Länderchefs der EU zusammen und überlegen, wie sie Russland bestrafen wollen. Denn die russische Armee unterstützt die Separatisten in den umkämpften ukrainischen Gebieten. Unsere Tagesthemen. Flucht aus dem Kessel von Ilovaisk, blutige Gefechte in der Ostukraine. Sanktionen und Personen, was hat der EU-Sondergipfel in Brüssel beschlossen? Und zittern und hoffen bei FDP und AfD vor der Landtagswahl in Sachsen. Wenn wir aus den umkämpften Gebieten aus der Ukraine berichten, dann können wir eigentlich nie ganz sicher sein, ob die Informationen auch stimmen. Denn sie stammen in den meisten Fällen von den Kriegsparteien selbst. Nur wenig unabhängige Beobachter und Journalisten sind überhaupt noch dort, weil es schlicht zu gefährlich ist. Heute aber haben wir einen ungefilterten Einblick. Bilder gedreht von einem ukrainischen Kameramann, der auch für die ARD arbeitet und der sich in den Ort Ilovaisk gewagt hat, nahe der Stadt Donetsk. Ilovaisk ist derzeit eingeschlossen von Separatisten. Und nur wenige Ukrainer haben es heute aus diesem Belagerungsring herausgeschafft. Unter ihnen auch der Kameramann, dessen Bilder uns deshalb erreichen konnten. Peter Schreiber hat sie zusammengestellt.
Ukrainische Truppen versuchen, den Belagerungsring pro-russischer Separatisten zu durchbrechen und dabei ihre Fahrzeuge und Waffen mitzunehmen. Das aber, sagen die Separatisten, widerspreche den Absprachen. Der Konvoi der ukrainischen Truppen wird beschossen. Es gibt Tote und Verletzte. Seit mehr als 2 Wochen liefern sich in Ilovaisk ukrainische Freiwilligenbataillone schwere Kämpfe mit den Separatisten. Einmal wird die Schule von der einen Seite eingenommen, kurz darauf von der anderen zurückerobert. Ilovaisk ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Wer ihn kontrolliert, kontrolliert auch die Zufahrt zu der eingekesselten Stadt Donetsk. Ursprünglich waren in den ukrainischen Freiwilligenbataillonen bis zu 300 Mann. Inzwischen sind es weniger als 100. Sie kämpfen hier seit 18 Tagen, sagt der Vizekommandeur, der nur seinen Vornamen nennen will. Vorstoß und Rückzug, so geht das in einem fort. Und jedes Mal gibt es Tote und Verletzte. Die ukrainische Offensive ist ins Stocken geraten. Kiew hat den in Ilovaisk eingekesselten Kämpfern wiederholt Verstärkung versprochen. Doch die kam nie. Momentan sind die von Moskau unterstützten Separatisten auf dem Vormarsch. In Kiew gibt ein Militärsprecher heute den Abschuss eines ukrainischen Kampfflugzeugs durch eine russische Rakete bekannt. Eine Kleinstadt in der Ostukraine sei von den Separatisten nahezu vollständig zerstört worden. Besonders hart treffen die Kämpfe Frauen und alte Männer, die zu schwach sind, zu fliehen. Viele von ihnen leben seit Wochen in Kellern ohne Strom und Wasser. Wir wollen keinen Krieg, sondern Frieden. Wir wollen einfach normal leben, so wie früher. Wir haben das alles satt. Wir wollen, dass der Krieg endlich aufhört. Ich bin Rentner, sagt er. Mein Haus liegt in Trümmern. Soll ich denn in den Ruinen leben? Und das im Winter? So harren sie weiter aus im Keller, dem einzigen sicheren Ort, der ihnen geblieben ist.
Wie würde die Europäische Union auf die Manöver des russischen Präsidenten reagieren, der gestern ausdrücklich die Separatisten lobte? Auf ihrem Gipfel in Brüssel haben die 28 Staats- und Regierungschefs nicht nur europäische Spitzenposten neu verteilt, sondern neben Personal auch über Putins Politik diskutiert. Dass es neue Sanktionen gegen Russland geben würde, daran zweifelte eigentlich niemand. Doch offenbar war es schwierig zu entscheiden, was denn Putin wirklich treffen würde, nachdem die bisherigen Sanktionen ihn nicht zum Einlenken gebracht hatten. Aus Brüssel berichtet Bettina Scharkus.
Was ist jetzt zu tun, fragt sich Europas Spitzenpersonal wieder einmal. Denn wieder einmal steht die Eskalation der Ukraine-Krise ganz oben auf der Tagesordnung. Vor allem osteuropäische Länder fordern eine schärfere Gangart gegen Russland. Russland führt offen und direkt Krieg gegen die Ukraine. Das heißt Krieg gegen ein Land, das näher an Europa heranrücken will. Damit ist Russland praktisch im Krieg mit Europa. Der ukrainische Präsident ist zu Gast in Brüssel. Die Fassungslosigkeit über Präsident Putin eint die Europäer. Diskutiert wird nun über schärfere Sanktionen gegen Russland, doch deren Wirkung ist umstritten.
Wenn Sanktionen zu erarbeiten sind, dann werden wir das in den Schlussfolgerungen so formulieren. Aber man soll sich von Sanktionen weniger versprechen als von Friedensverhandlungen.
Ungewöhnlich schnell einigt sich Europa bei den leidigen Personalfragen. Die italienische Außenministerin Mogherini wird EU-Außenbeauftragte und der polnische Regierungschef wird EU-Ratspräsident. Gegen Donald Tusk waren mangelnde Fremdsprachenkenntnisse angeführt worden, doch er zeigt sich launig und lernbereit.
I will polish my English.
Ich werde mein Englisch noch aufpolieren. Ich werde im Dezember 100% vorbereitet sein.
100%.
Die deutsche Kanzlerin begrüßt die Wahl des konservativen Tusk ausdrücklich.
Der ist ein leidenschaftlicher, ein überzeugter und ein überzeugender Europäer. Und ich bin ganz gewiss, dass er genau dieses auch in seine Tätigkeit als Präsident des Europäischen Rates einbringen wird.
Die größte Aufgabe für die neue EU-Führungstruppe ist die Krise in der Ukraine. Verhandelt wird nun über schärfere Sanktionen. Es könnte eine lange Nacht werden in Brüssel, wieder einmal.
Ja, und dort ist Rolf-Dieter Krause. Herr Krause, angesichts der neuen schwierigen Herausforderungen, vorsichtig formuliert, in der europäischen Außenpolitik, wie bewerten Sie die beiden Neuen an der Spitze?
Nun ja, Donald Tusk ist ohne Zweifel ein erfahrener Politiker. Er hat als polnischer Ministerpräsident sich einen sehr guten Ruf erworben. Das Handicap ist in der Tat, dass er nicht gut Englisch spricht. Und das braucht er, weil er viel makeln muss. Er muss Kompromisse zustande bringen. Aber er hat versprochen, das zu lernen. Er wird sich an die Rolle als Europäer gewöhnen müssen. Ein bisschen anders ist das bei Federica Mogherini. Wir sehen ja, dass die Außenpolitik wieder ins Zentrum der europäischen Politik gerückt ist. Wir sind von Krisenherden umzingelt. Und Mogherini ist nun mal unter den Außenministern der EU diejenige, die am kürzesten im Amt ist, am wenigsten Erfahrung hat. Die kann sie alle erwerben. Sie kann es besser machen als ihre Vorgängerin Ashton, die ja auch keine erfahrene Diplomatin war. Aber sicherlich wären da auch andere Lösungen denkbar gewesen.
Noch wird ja verhandelt in Brüssel. Wird es denn jetzt neue Sanktionen gegen Russland geben? Was hören Sie?
Es wird sicherlich neue Sanktionen gegen Russland geben. Der Gipfel wird die nicht im Detail beschließen, sondern, wie man hört, der Kommission den Auftrag dazu geben, die auszuarbeiten. Und dann, das muss man sehr genau machen, denn Sanktionen müssen wie Krieg dem Gegner mehr schaden als einem selbst. Und sie wirken auch nicht schnell. Man darf von Sanktionen nicht erwarten, dass das über Nacht funktionieren wird. Putin spürt bereits die Wirkung der Sanktionen. Man merkt das an seinen Reden. Wenn er etwa die ukrainische Armee mit der Wehrmacht Hitlers vergleicht und immer wieder Parallelen zum Zweiten Weltkrieg zieht, dann interpretiert man das hier so, dass er seine Bevölkerung auf Leiden einrichten will, auf Entbehrungen, die sie möglicherweise lange durchzustehen hat, weil er vermutlich noch weitermachen will und dieses Neurussland gründen will.
Danke, Rolf-Dieter Krause.
Bitte.
Und wir kommen nach Deutschland, denn morgen gibt es die erste Landtagswahl seit der Bundestagswahl, und zwar in Sachsen. Und die ist auch deswegen spannend, weil Sachsen das letzte Bundesland ist, in dem die FDP noch in der Landesregierung ist. Jörg Schönborn ist für uns schon im Wahlstudio in Dresden. Wie sind denn die Chancen, dass die FDP diese Position verteidigt?
Sie müsste zwei schwierige Aufgaben lösen. Zum einen sich gegen den Bundestrend stemmen. Wie der aussieht, zeigt diese Karte ziemlich deutlich. Vor 4 Jahren war die FDP noch in 8 Landesregierungen vertreten. Jetzt ist noch eine einzige hier in Sachsen übrig und auch die steht auf der Kippe. Das kann sie nur verhindern, wenn sie deutlich machen kann, was sie hier in der Landesregierung geleistet hat. Und da gibt es durchaus etwas, was man vorzeigen kann. Aus Sicht der Wählerinnen und Wähler hat sich die Wirtschaftslage hier im Bundesland geradezu blendend entwickelt. Diese Kurve zeigt das. Im Moment sagen 79% der Sachsen, die Wirtschaftslage ist gut, das ist ein Traumwert. Die Frage ist nur, ob von diesem Glanz etwas abfällt auf die FDP und das auch für Stimmen sorgt.
Es wird ja viel darüber spekuliert, ob die AfD ins Parlament einziehen wird. Wie sieht es denn damit aus?
Also der Wahlkalender war eigentlich eine Steilvorlage. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt für die AfD. Nirgendwo in Deutschland ist sie stärker als hier in Sachsen. Bei der Bundestagswahl bundesweit 4,7%, in Sachsen 6,8%. Bei der Europawahl bundesweit 7,1%, in Sachsen stolze 10,1%. Beides Höchstergebnisse unter den Bundesländern. Das hat mit dem großen Protestwählerpotenzial hier in Sachsen zu tun. Die NPD hat es 2-mal hintereinander in den Landtag geschafft. Die FDP ist hier sehr konservativ. Da orientieren sich gerade viele Wählerinnen und Wähler neu. Also Chancen sind ganz gut für die AfD. Aber das, was ich gesagt habe, zeigt auch, Sachsen ist für die AfD wirklich ein Sonderfall.
Vielen Dank, Jörg Schönborn. Ab 17.45 Uhr morgen berichten Sie im Ersten über die Wahl in Sachsen und dann natürlich auch bei uns in den Tagesthemen. Bis dahin.
Bis morgen.
Wer spioniert, der fliegt. Nach diesem Motto ziehen die meisten deutschen Bundesländer jetzt Konsequenzen aus dem NSA-Überwachungsskandal. Sie wollen ihre Richtlinien bei der Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern verschärfen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwachs.
Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wollen 15 Landesregierungen keine Aufträge mehr an Firmen vergeben, die im Verdacht stehen, Daten an ausländische Geheimdienste zu liefern. Einige Länder hätten ihre Vergaberichtlinien bereits verschärft, andere planten dies. Im Zuge des NSA-Skandals war bekannt geworden, dass zahlreiche IT-Firmen vertrauliche Informationen an ausländische Sicherheitsbehörden weitergegeben haben sollen. Auf den von Israel besetzten Golanhöhen hat es Gefechte zwischen syrischen Rebellen und UN-Blauhelmsoldaten gegeben. Mindestens 32 philippinische Soldaten gerieten unter Beschuss. Sie waren zuvor an ihrem Posten umzingelt worden. Unterdessen ist der Aufenthaltsort der am Donnerstag verschleppten Soldaten weiter ungewiss. Nach Angaben der Vereinten Nationen gehe es ihnen aber gut. Die UN-Blauhelmsoldaten überwachen auf den Golanhöhen das Grenzgebiet zwischen Syrien und Israel. In Deutschland reißt die Kritik an den geplanten Waffenlieferungen an kurdische Milizen im Irak nicht ab. Linken-Fraktionschef Gysi nannte die Pläne der Bundesregierung verfehlt und völkerrechtswidrig. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter forderte ein Mitspracherecht des Bundestages. Die Bundesregierung könne nicht geheim darüber entscheiden, ob Deutschland Waffen in Krisengebiete liefere, so Hofreiter. Die Regierung plant, morgen eine Entscheidung zu treffen. Die Bundesregierung rollt den Bürgern an diesem Wochenende den roten Teppich aus. Beim Tag der offenen Tür können das Bundeskanzleramt, das Bundespresseamt und zahlreiche Ministerien besucht werden. Bei zahlreichen Führungen und Gesprächen stellen sich auch Regierungsmitglieder den Fragen der Gäste. Zentrales Thema ist dieses Mal 25 Jahre Freiheit und Einheit. Dazu sollen Zeitzeugen ihre Eindrücke schildern.
Zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen scheint sich zu einer Mannschaft zu entwickeln, die bereits 1:0 führt, wenn der Schiedsrichter nach dem Anpfiff gerade dabei ist, die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Lief es denn heute für die Leverkusener wieder so gut, Andreas Kecke?
Naja, nicht so wirklich. Zumindest am Anfang noch nicht gegen die Berliner Hertha. Da sind die Leverkusener sogar in Rückstand geraten, was ihnen übrigens gleich zweimal passiert ist in dieser Partie. Aber gerade in solchen Situationen, da zeigt sich natürlich auch, ob eine Mannschaft an sich glaubt oder nicht. Und Leverkusen tut das ohne Zweifel im Moment. Und so stand am Ende der 5. Sieg im 5. Pflichtspiel der Saison. Die Erkenntnis, dass vor allem ein Rückkehrer seinem Club in dieser Spielzeit noch ganz viel Freude bereiten könnte.
Er ist der Mann der Stunde in Leverkusen, Karim Bellarabi. Auch heute wieder gefragter Gesprächspartner und eine Säule des momentanen Erfolgs.
Ich denke, wir können vom perfekten Saisonstart sprechen. Wir haben die Champions League erreicht. Wir haben ja, 6 Punkte in 2 Spielen, Pokal weiter. Von daher denke ich, dass wir da zufrieden sein können.
Vergangene Woche schoss er das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Heute war es ein Traumtreffer, das 4:2-Siegtor von Bellarabi. Da konnte Roger Schmidt dann durchpusten. Zuvor aber war seine Mannschaft im ersten Durchgang in Rückstand geraten durch ein Eigentor von Tin Jedwai nach knapp 30 Minuten. Nach der Pause aber machte der Unglücksrabe seinen Patzer wieder wett mit dem 1:1-Ausgleich. Ein Fehler von Torwart Bernd Leno ermöglichte Julian Schiebert dann die erneute Führung für die Hertha. Doch Leverkusen glich umgehend wieder aus. 2:2 durch Emir Spahic. Eine Viertelstunde vor dem Ende ging Bayer Leverkusen dann erstmals in Führung. Feines Solo von Bellarabi und Julian Brandt stand goldrichtig. Ein Erfolg mit Ansage.
Ich habe zu ihm in der Halbzeit gesagt, als er eingewechselt wurde, komm Junge, wir drehen das Ding jetzt noch. Und dass er dann das Tor macht, freut mich natürlich.
Bellarabi traf bekanntlich auch noch. Bayer Leverkusen mit einem sehenswerten Saisonstart. Auch dank Karim Bellarabi.
Ja, ab jetzt kann's doch nur noch aufwärts gehen. Das war tatsächlich einer der meistgehörten Fanaussagen nach der letzten Albtraumsaison ihres HSV. Spätestens nach der Partie heute muss man sagen, die Hamburger Anhänger haben sich ganz offensichtlich schwer getäuscht und könnten weiteren fußballtraumatischen Wochen entgegengehen. Zumal das deprimierende 0:3 gegen Aufsteiger Paderborn doch frappierende Ähnlichkeit mit so manchem Auftritt ihrer Mannschaft in der vergangenen Spielzeit hatte.
Aubacke. Dieser Fußballnachmittag tut Hamburg weh. Neue Saison, erneuerter Kader, neuer Geist. Geworden ist das erste Heimspiel aber zu einem Rückfall in alte Zeit.
Ich mache mir große Sorgen heute um unsere Art zu spielen, um unsere Leistungsfähigkeit, weil ich der Meinung war, dass wir alle Möglichkeiten haben, diese Mannschaft zu besiegen. Ja, wir haben heute Rückfälle gehabt in Momente der individuellen Fehlerketten, die ich aus der letzten Saison kenne.
Aufsteiger Paderborn, der selbsternannte krasseste Außenseiter der Liga-Geschichte, zeigt dem HSV die Grenzen auf. Kaczunga 1, Vrančić 2 und dann auch noch Stoppelkamp 3 und zwar zu 0. 3:0, ein historischer Sieg. Es ist der erste der frischen Paderborner Liga-Geschichte.
Wir wollten rausgehen, wir wollten wirklich alles abrufen, was wir haben, taktisch diszipliniert spielen. Und dann war uns bewusst, dass wir dann immer eine Chance haben.
Hier Ausgelassenheit beim Neuling, dort Alarm beim Gründungsmitglied der Bundesliga.
Wir müssen jetzt den Kopf oben behalten, müssen uns den Spott wieder ertragen, ein bisschen auf Durchzug schalten und dann machen wir weiter nach der Länderspielpause.
Die Saison ist eine neue. Der HSV stand jetzt, aber immer noch der alte.
Ja, und das die anderen Ergebnisse von heute. Wolfsburg und Frankfurt trennen sich 2:2. Bremen gegen Hoffenheim 1:1. Stuttgart unterliegt Aufsteiger Köln 0:2. Und Schalke spielt gegen die Bayern 1:1. Bereits gestern das Augsburger 2:3 gegen Dortmund. Morgen erwartet Mainz noch Hannover und Freiburg hat Gladbach zu Gast. Die Tabelle. Leverkusen ohne Punktverlust an der Spitze, dahinter Paderborn und Hoffenheim. Köln, zweiter Aufsteiger auf Rang 4, gefolgt von Frankfurt und den Bayern. Die zweite Hälfte, Wolfsburg auf Rang 12, vor Schalke, Berlin, Stuttgart und dem HSV. Noch ohne Punkt bisher Freiburg und Augsburg. Als Favorit ins Rennen zu gehen, das kann durchaus belasten. Nicht so die deutschen Ruderfrauen im Doppelvierer. Die blieben bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam völlig locker, verteidigten ihren Titel und sorgten damit für die erste von zwei deutschen Medaillen am heutigen Tag.
Die Dusche nach dem Rennen hatten sie sich verdient. Titel verteidigt in einem souveränen Rennen. Der deutsche Frauendoppelvierer siegte bei starkem Schiebewind und hohen Wellen in neuer Weltbestzeit vor China und den USA. Das Team um Schlagfrau Lisa Schmiedler gewann damit die erste Goldmedaille in den olympischen Klassen für den Deutschen Ruderverband bei diesen Weltmeisterschaften in Amsterdam.
Die Mannschaft hat sich jetzt gut zusammengefunden und das Rennen war jetzt echt richtig gut. Also wir haben uns richtig wohl gefühlt und es hat auch richtig Spaß gemacht, gegen die Chinesen und die US-Amerikaner da anzukämpfen. Und das war schon der Höhepunkt, also auf jeden Fall bisher in meiner Karriere.
Auf Platz 3 ruderten die Männer im deutschen Doppelvierer. Neuer Weltmeister wurde die Ukraine vor Großbritannien.
Ja, und wir schauen jetzt noch, ob es für Sie rein finanziell demnächst zu ganz viel Edelmetall reicht, die Lottozahlen. 14, 18, 21, 25, 39, 43, Superzahl 3. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und auch wir hätten ein paar Zahlen, die lauten 23, 24 und 25 und wären die Idealtemperaturen für einen schönen Sonntag Ende August. Aber diese Verantwortung geben wir weiter und zwar an Carsten Schwanke. Und jetzt sagen Sie nicht, das wird nichts.
Ich muss es jetzt wieder ausbaden, aber ich würde sagen, die Gewinnchancen für diese besonderen Lottozahlen 23, 24, 25, die liegen bei 1:1 Milliarde und zwar im negativen Bereich. Denn wir haben schon zur Stunde ein sehr, sehr interessantes Regenschauerband. Das ist deshalb interessant, weil es hier wie auf einer Linie gezogen ist. Das ist eine Kaltfront und dieser Name sagt eigentlich alles. Und zwar vor allem, dass es mit diesen von Ihnen gewünschten Temperaturen morgen nichts werden kann. Im Verlaufe der Nacht wird nämlich diese Kaltfront weiter nach Süden wandern. Wir sehen es auf dem Wettervorschaufilm. Sie kommt dann bis morgen im Verlaufe des Tages auch zu den Alpen voran. Zum Teil ist es kräftiger Regen und außerdem gibt es noch weitere Schauer, haben wir gerade hier gesehen, dahinter. Also dass es insgesamt ein kühler und ein durchwachsener Sonntag wird, auch wenn es der letzte August-Sonntag ist. Heute Nacht haben wir also weitere Schauer, besonders hier so in der Mitte rüber bis in die Osthälfte. Und dahinter kommen von der Nordsee leichtere Regenschauer hinterher. Die Temperaturen gehen zurück auf 11 bis 15 Grad. Morgen Vormittag ist es im äußersten Süden noch trocken, aber schon von der Schwäbischen Alb bis rüber zum Erzgebirge zieht sich dann diese Kaltfront mit weiteren Regenschauern und ganz langsam tastet sie sich nach Süden voran. Dahinter gibt es einen Bereich, wo es auch mal trocken sein kann, aber von der Nordsee kommen schon neue Schauer heran und die intensivieren sich zum Nachmittag, sodass es dann im Norden und vor allem auch im Westen verbreitet Regengüsse zum Teil auch mit Gewittern gibt, zwischendurch aber auch mal Sonnenschein. Ja, und im Süden, da hängen dann die Regenwolken an den Alpen. Und und dort regnet es dann andauernd. Deshalb wird es hier auch nicht besonders warm. Am Nachmittag liegen die Temperaturen hier nur noch so bei 13 bis 15 Grad. Sonst werden wir 17 bis 20 Grad erreichen. Der Wind weht dazu aus westlichen Richtungen. Dann kommt die neue Woche und es wird eine zähe Partie. Es gibt vor allem in der Osthälfte am Montag und am Dienstag weiteren Regen. Die Temperaturen am Montag eher unter 20 Grad, am Dienstag so auch schon mal bis 21 Grad. Die große Wetterwende und auch die steigenden Temperaturen gibt es erst ab Mittwoch, Donnerstag, vor allem in der Nordhälfte. Viel Sonnenschein und dann Temperaturen von 23, 24, 25.
So wie wir das gewünscht haben. Vielen Dank. Ich danke Carsten und gebe nun ab an ein feuchtfröhliches Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 1 Uhr und wir sehen uns morgen wieder, dann mit Analysen zur Landtagswahl in Sachsen und zwar schon direkt nach dem Tatort. Bis dahin.